Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Der Tod des Patriarchen.
Se murió.
Venezuela trauert. Wir fragen, wer kommt nach Hugo Chavez und wie stark hat er Lateinamerika geprägt? Dann grünes Licht für den Ärztestopp. Der Nationalrat will so die Gesundheitskosten senken. Das Argument?
Jede neu eröffnete Praxis verursacht erhebliche Zusatzkosten.
Doch stimmt das wirklich? Und schließlich Lesbos, die rettende Insel. Meine Zukunft liegt in Europa, nicht in Syrien, sagt Agib, ein Flüchtling aus Idlib. Da könnte er sich täuschen. Echo der Zeit am Mikrofon, Ursula Hürzeler. Gestern um 16.25 Uhr starb der wohl charismatischste Politiker Lateinamerikas, Hugo Chavez, seit 1999 Präsident Venezuelas. Er lag mit 58 Jahren seinen Krebsleiden. Am Freitag soll er beerdigt werden. Franco Battel.
In einer eigentlichen Prozession wurde der Leichnam von Chavez heute Nachmittag durch die Straßen von Caracas geführt. Vom Militärspital, wo der Präsident gestorben war, zur Militärakademie, vorbei an zahlreichen Anhängern, die vom Präsidenten Abschied nahmen. In der Militärakademie wird der Sarg bis am Freitag, dem Tag der Beerdigung, aufgebahrt bleiben. Bis dann soll jede Stunde ein Böllerschuss abgefeuert werden. Gleichzeitig steigt im ganzen Land die Spannung. Polizei und Militär haben in verschiedenen Städten strategisch wichtige Gebäude und Plätze besetzt. Agenturen berichten von Hamsterkäufen. Vereinzelt soll es zu Raufereien zwischen Chavez-Anhängern und Gegnern gekommen sein. Währenddessen würdigten Politiker aus der ganzen Welt den verstorbenen Präsidenten. Für das Begräbnis haben sich zahlreiche Staats- und Regierungschefs angekündigt. Die venezolanische Führung um Vizepräsident Maduro hat 7 Tage Staatstrauer angeordnet. Dann soll das Volk einen Nachfolger wählen. Die Verfassung sieht dafür eine Frist von 30 Tagen vor. Chavez selbst hatte Nicolás Maduro zu seinem Stellvertreter ernannt und es deutet einiges darauf hin, dass er nun von der Sozialistischen Partei als Präsidentschaftskandidat nominiert wird. Für die bürgerliche Opposition dürfte erneut Enrique Capriles antreten. Capriles hatte bei der Wahl im letzten Herbst gegen Chavez einen Achtungserfolg erzielt.
Franco Battel über Hugo Chavez. Wie der Sozialist mit seiner Mission ganz Lateinamerika beeinflusst hat, darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten mit Bettina Studer.
Der Nationalrat ist, wie der Ständerat, gegen die Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin». Er ist für den direkten Gegenvorschlag. Ziel der Initiative ist es, die Hausarztmedizin in der ganzen Schweiz zu fördern, beispielsweise mit einem Mindestlohn für Hausärzte. Das geht dem Parlament aber zu weit. Der Gegenvorschlag möchte den Fokus nicht alleine auf die Hausärzte legen. Auch Pflegefachpersonen, Apotheker und Physiotherapeuten sollen berücksichtigt werden. Der Nationalrat will, dass die Kantone für Spezialärzte erneut einen Zulassungsstopp einführen können. Mit 103 zu 76 Stimmen stellte sich die Grosse Kammer hinter Gesundheitsminister Alain Berset. Dieser erhofft sich vom Zulassungsstopp, dass die Gesundheitskosten nicht noch stärker steigen. Die Mehrheit des Rates befand, mit dem erneuten Zulassungsstopp erhalte die Politik Zeit, weitere Maßnahmen auszuarbeiten. Der Ständerat wird die Vorlage nächste Woche behandeln. Nicht betroffen davon wären Allgemein- und Kinderärzte. Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Noch sind alle Regionen der Schweiz von der Grippe betroffen. Allerdings flaut die Epidemie langsam ab, wie das Bundesamt für Gesundheit BAG mitteilt. Demnach wurden letzte Woche deutlich weniger Grippefälle registriert als in der Vorwoche. Der Höhepunkt der Grippewelle sei in den meisten Regionen erreicht oder überschritten, schreibt das BAG. Der Softwarekonzern Microsoft muss der Europäischen Union eine Geldbuße von 561 Millionen Euro bezahlen. Diese Buße hat die EU-Kommission in Brüssel verhängt. Der Grund dafür: unfaire Geschäftspraktiken. Microsoft habe den Zugang zum Internet nur über den eigenen Browser Explorer möglich gemacht. Microsoft hatte 2009 zugesagt, den Windows-Kunden verschiedene Internetbrowser anzubieten. Der US-Softwarekonzern hielt aber seine Zusage monatelang nicht ein. In Ägypten können die umstrittenen Parlamentswahlen wohl nicht zum vorgesehenen Termin Mitte April beginnen. Das hat das oberste Verwaltungsgericht in Kairo entschieden. Das Verwaltungsgericht verlangt, dass das revidierte Wahlgesetz noch einmal dem Verfassungsgericht vorgelegt wird. Präsident Morsi werde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts Rekurs einreichen, sagte einer seiner Berater in einer ersten Reaktion. Die meisten Oppositionsparteien aus dem liberalen und linken Lager hatten schon vor dem heutigen Gerichtsentscheid zum Boykott der Wahlen aufgerufen, weil die Bedingungen für einen fairen Wahlgang nicht gegeben seien. Unterdessen halten die Zusammenstöße in Kairo und Port Said zwischen Demonstranten und der Polizei an. Über 470 Menschen seien dabei verletzt worden, berichten verschiedene Medien. In Kairo werfen die Menschen den Behörden vor, im Februar einen Aktivisten tödlich misshandelt zu haben. In Port Said gehen die Proteste gegen Todesurteile weiter, die im Zusammenhang mit einem blutigen Fußballkrawall verhängt wurden. Bei diesem waren vor einem Jahr über 70 Fußballfans getötet worden. Der Bürgerkrieg in Syrien hat bisher mehr als 1 Million Menschen in die Flucht getrieben. Allein seit Anfang des Jahres hätten über 400.000 Syrer das Land verlassen, teilt die UNO mit. Das seien viel mehr, als man zunächst angenommen habe. Der anhaltende Flüchtlingsstrom stelle die UNO vor Probleme, denn um allen Menschen zu helfen, habe man nicht genug Geld, schreibt die UNO in ihrem Bericht. Auch für die Nachbarländer seien die Auswirkungen schwerwiegend. In Libanon zum Beispiel sei die Bevölkerung wegen des Bürgerkriegs in Syrien um 10% gewachsen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.699 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.285 Punkten, plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.23,06 Franken gehandelt, der Dollar zu 94,74 Rappen. Das Wetter: morgen Donnerstag ist es im Norden freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Am Nachmittag ist es dicht bewölkt. Im Süden ist es bewölkt und zeitweise nass. Die Temperatur 10 bis 13 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Land ohne Vater. Nach dem Tod von Hugo Chavez. Wir berichten über die Stimmung in Caracas und fragen, wie hat der selbsternannte Revolutionär Lateinamerika verändert? Dann Imagepolitur für den Hausarzt. Nicht nötig, findet der Nationalrat und lehnt die entsprechende Initiative ab. Brisanter Verdacht. Im Ständerat wurden gestern die Grippenbefürworter möglicherweise falsch gezählt. Eine Lanze für die Wahlfreiheit. Die EU verdonnert Microsoft zu einer saftigen Millionenbuße. Beklemmendes Warten. In Kenia sind die Stimmenzähler nach der Wahl in Verzug. Und schließlich Speeddating an der Jobbörse. Wie Arbeitgeber und Studienabgänger heute zueinander finden. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch gibt als Podcast unter srf.ch. Kalt ließ Hugo Chavez keinen. Seine Unterstützer verehrten ihn, seine Gegner hassten ihn und beide mit Inbrunst. Für die einen war er ein Heiliger, für die anderen der Teufel. Seit seiner Wahl 1999 regierte er Venezuela quasi als Alleinherrscher und oft mit ruppigen Methoden. Gestern nun ist Chavez an seinem Krebsleiden gestorben. Wie sich die Nachricht von seinem Tod in Caracas verbreitet hat, ARD-Korrespondent Martin Polanski hat es miterlebt.
Caracas gestern Nachmittag gegen 17:30. Eine Nachricht wie ein Lauffeuer. Se murió. Er ist gestorben. Chavez ist gestorben. Eigentlich waren hier einige Studenten auf die Straße gekommen, um gegen Hugo Chavez zu demonstrieren. und um endlich Klarheit zu erhalten über seinen Zustand. Jetzt ist es klar, Hugo Chavez ist tot und viele schauen ungläubig, erstaunt, beinahe entsetzt. Ein Student reißt ein Megafon an sich. Wir respektieren, dass ein großer Teil des Volkes jetzt in Trauer ist. Unser Präsident Chavez ist gestorben, der von der Mehrheit der Venezolaner gewählte Staatschef. Wir rufen hier alle jungen Menschen dazu auf, jetzt die Ruhe zu bewahren. Respekt für alle Venezolaner. Es war Vizepräsident Nicolas Maduro, der die Nachricht von Chavez Tod verkündete, in einer Fernsehansprache mit belegter Stimme. Um 16.25 Uhr ist Präsident Hugo Chavez verstorben. Er hat fast zwei Jahre entschlossen gegen seine Krankheit angekämpft, begleitet von der Liebe und den Gebeten des Volkes und mit der absoluten Treue seiner Kampfgenossen sowie mit der Liebe aller seiner Familienangehörigen. Nach dieser Nachricht stürzten sofort überall Menschen aus den Büros und Geschäften. Fast alle Läden in Caracas wurden gleich verrammelt. Die Bürgersteige überfüllt, die U-Bahn auch. Alle wollten so schnell wie möglich nach Hause. Anspannung über der Hauptstadt. Und die Polizei ließ mancherorts die Sirenen heulen, um Präsenz zu zeigen. Verteidigungsminister Diego Molero. Die Streitkräfte werden in diesem Moment bereitgestellt, um die Souveränität und die Sicherheit aller Venezolaner zu garantieren. Wir haben die Mission, die Verfassung zu schützen und zu erfüllen. Es lebe Chavez, es lebe die bolivarische Revolution.
Que viva Chávez, que viva su pensamiento, que viva la revolución bolivariana.
Nach der Verfassung müssen nun innerhalb von 30 Tagen Neuwahlen abgehalten werden. Vizepräsident Nicolas Maduro steht wohl als Kandidat der Sozialisten bereit. Hugo Chávez hatte ihn im Dezember zu seinem Wunschnachfolger erklärt. Und nach den Umfragen hat Maduro gute Aussichten, die Wahlen zu gewinnen. Venezuela ist zwar tief gespalten, aber die Chavisten können auf das tiefe Mitgefühl ihrer Anhänger setzen. Dieser Mann sagt es so. Das Volk trauert, auch wenn sie sich in einigen reichen Vierteln freuen mögen. Sie wissen nicht, was menschlicher Schmerz ist, aber sie sind eine Minderheit. Die Revolution wird fortleben, auch wenn der Kommandante nicht mehr da ist, aber er ist immer mit uns.
Trauer auf den Straßen von Caracas und nicht nur dort. In ganz Lateinamerika haben die Regierungschefs mit Bestürzung reagiert. Ein großer Politiker sei gestorben, hieß es etwa. Chavez Tod reiße eine tiefe Lücke. Es gab alles von der Heldenverehrung bis hin zum Respekt seiner ideologischen Gegner. Ich habe darüber mit Bert Hoffmann gesprochen, dem Leiter des GIGA-Instituts für Lateinamerika-Studien in Hamburg. Meine erste Frage: Wie stark hat Hugo Chavez den Kontinent geprägt?
Sehr stark, ohne Frage. Er war das sichtbarste und auch sehr lautstarke Sprachrohr dieses neuen radikalen Aufbegehrens Lateinamerika. Man ist nicht mehr Hinterhof der USA, sondern hat ein ganz neues Selbstbewusstsein mit einer Agenda radikaler Umverteilung auch in den Ländern. Das haben auch Regierungen geschätzt, die selber einen viel moderateren Kurs haben. Da gibt es auch Rivalität, aber trotzdem war Chavez immer ein Teil dieses lateinamerikanischen Aufbegehrens in Zeiten, wo es wirtschaftlich dem Kontinent deutlich besser geht als vorher.
Er war also eine Art lateinamerikanische Integrationsfigur.
Integration, aber auch polarisierend, natürlich auch in Venezuela selber, hat er einen Teil der Bevölkerung, der in tiefer Trauer ist und einen Teil, der ihn massiv abgelehnt hat. Also er war schon polarisierend auf Ebene der Regierung, war aber immer klar, mit ganz wenigen Ausnahmen, dass er einer von uns ist und insofern Teil dieses lateinamerikanischen Integrationsprojekts ist. Da gab es Konflikte, aber nie zu dem Punkt, dass er die Solidarität seiner Mitnachbarn Lateinamerika verloren hätte.
Der Kommandante war getrieben von seiner Mission für eine revolutionäre Solidarität und die hat er auch beherzt exportiert, etwa nach Bolivien und Ecuador. Bricht dieses anti-imperialistische Rückgrat gegen die USA jetzt auseinander?
Also wir können sicherlich davon ausgehen, dass sein Nachfolger nicht mehr so eine extrovertierte Politik betreiben wird, auch nicht das Standing hat gegenüber den anderen Regierungschefs, wie es Chavez hatte, und sicherlich auch im Land erstmal die Prioritäten anders setzen muss. Venezuela selbst hat im Moment massive wirtschaftliche Probleme, eine galoppierende Inflation, und die Nachfolge von Chavez muss sich auch viel stärker erstmal um den Machterhalt im eigenen Land kümmern und die Basis sozusagen hinter sich halten für das Projekt. Insofern wird Venezuela nicht mehr diese Führungsrolle außerhalb der Landesgrenzen beanspruchen wie vorher. Und das linke Alba-Bündnis, was Venezuela geführt hatte, wird sicherlich schwächer werden.
Chavez, das war ja nicht nur der Revolutionär, das war auch der Entwicklungshelfer mit der offenen Geldtasche. Für Kuba und Nicaragua waren seine billigen Öllieferungen sogar überlebenswichtig. Was passiert da nun?
Die werden nicht über Nacht wegfallen. Die Regierung von Maduro, der sicherlich auch Wahlen gewinnen dürfte als Nachfolger von Chavez aus seiner Partei, wird das fortsetzen, aber sicherlich in geringerem Maße. Das ist für Länder wie Kuba, weil wir es angesprochen haben, schon ein massives Problem, wenn diese gratis oder vergünstigten Lieferungen zurückgehen. Aber es wird nicht sofort in einem Maße erfolgen, dass ein dramatischer Zusammenbruch bevorsteht.
Lateinamerika ohne Chavez, markiert das wirklich eine Zeitenwende, wie manche Experten meinen, ein Wandel hin zu weniger ideologischen Grabenkämpfen?
Es wird ein gradueller Zeitenwandel sein. Ich gehe davon aus, dass wir in Venezuela erstmal relativ viel Kontinuität erleben werden. Die Nachfolgeregierung wird eine ähnliche Rhetorik pflegen. Und ich denke auch, dass die Führungsrolle in Lateinamerika relativ klar auf Brasilien jetzt zufällt. Das war vorher im Prinzip wegen des enormen Gewichts Brasiliens wirtschaftlicher Art auch schon so. Venezuela hat da mit dieser Öldiplomatie und dem radikalen Auftreten von Chavez schon eine ganz wichtige Rivalenrolle auch gehabt. Aber das wird sehr viel weniger werden. Insofern glaube ich schon, dass sich die Gewichte ein Stück weit verschieben und vermutlich das moderatere Auftreten Brasiliens weiter an Gewicht gewinnen wird.
Chavez und die USA, das war wie Feuer und Wasser. Jetzt hofft Präsident Obama, dass Venezuela ein neues Kapitel aufschlägt und stärker auf Rechtsstaatlichkeit setzt. Ist das realistisch?
Ich glaube nicht, dass es in kurzer Frist in dieser Hinsicht Änderungen geben wird. Maduro wird allein, um seine Stellung als Erbe von Chavez zu sichern, sehr minimal von Chavez' Kurs abweichen und bestimmt jetzt keine ganz andere Politik gegenüber den USA einschlagen oder auch die, was Sie sagen, Rechtsstaat und Institutionen, Respekt vor der Opposition, all das wird nicht größer geschrieben werden auf kurze Sicht. Mittelfristig kann das anders sein, mittelfristig kann es schon sein, dass die Nachfolgeregierung in viel stärkerem Maße auf Ausgleich angewiesen ist, weil sie eben nicht mehr diese charismatische Führungsfigur Hugo Chavez haben, wo die Massenmobilisierung einen enormen Stellenwert hatte. Es kann sein, dass sie dann mehr Ausgleich suchen müssen, aber das ist mittelfristig, kurzfristig sehe ich da keine ganz große Änderung voraus.
Das waren Einschätzungen von Bert Hoffmann. Er leitet das GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien in Hamburg. Im Ständerat könnte ein Zählfehler erneut das Abstimmungsresultat verfälscht haben. Und dies ausgerechnet gestern bei der knappen Abstimmung über die Beschaffung des neuen Kampfflugzeugs Gripen. Das haben Auswertungen von Filmaufnahmen aus dem Ratssaal ergeben. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Das Resultat war die große Überraschung des gestrigen Tages. 23 Ständeräte seien dafür, die sogenannte Ausgabenbremse zu lösen und das Geld für den neuen Kampfjet freizugeben. 19 Ständeräte seien dagegen, einer habe sich enthalten. Das hat Ständeratspräsident Filippo Lombardi bekannt gegeben. Damit sei die nötige Hürde von 24 Stimmen nicht erreicht, die nötig wäre, um die Ausgabenbremse zu lösen. Konsequenz: Der Gripen kann nach diesem Ständeratsentscheid nicht finanziert werden. Das Problem dabei, es waren mehr Leute im Saal, als Stimmen gezählt wurden, wie jetzt Auswertungen von Radio SRF zeigen. Die Aufnahmen der Abstimmung belegen eindeutig, dass nur 2 Ständeräte nicht anwesend gewesen sind. Bei der Zählung haben aber 3 Stimmen gefehlt. Was also ist mit der fehlenden Stimme passiert? hat ein Anwesender gar nicht abgestimmt. Die Filmaufnahmen belegen, dass alle Ständeräte ihre Hand aufgehalten haben. Nur bei einem einzigen Kantonsvertreter ist der Fall nicht ganz klar. Röne Imoberdorf von der CVP-Fraktion ist für einige Sekunden nicht im Bild zu sehen. Gegenüber Radio SRF beteuert der Walliser aber:
Also ich habe gegen das Lösen der Schuldenbremse gestimmt.
Diese Aussage von René Imoberdorf ist umso glaubwürdiger, als der Walliser kurz davor gegen das Eintreten auf das Skripengeschäft gestimmt hat und kurz danach auch gegen den Kauf des Kampfjets ganz grundsätzlich, wie im Bild eindeutig festgehalten ist. Wenn aber René Imoberdorf tatsächlich auch bei der Frage der Ausgabenbremse mitgestimmt hat, wie er sich überzeugt gibt, dann ist seine Stimme nicht gezählt worden. Dem Ständerat wäre damit schon wieder ein peinlicher Zählfehler passiert, der zwar am Ausgang der Abstimmung nichts geändert hat, aber dennoch pikant ist. Denn ausgerechnet morgen muss der Ständerat entscheiden, ob er in Zukunft elektronisch abstimmen soll. Eine Neuerung, gegen die sich die Kleine Kammer bisher immer gesperrt hat. René Imoberdorf, bis anhin vehementer Gegner der elektronischen Abstimmung, will nun umdenken und sich fürs Knopfdrücken statt Handaufheben einsetzen.
Der Druck wurde langsam groß und man kann nicht immer auf stur schalten, obwohl ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass das traditionelle System mit der Hand, dass das nach wie vor gut wäre.
Ob das die Mehrheit des Ständerates auch so sieht, wird sich morgen zeigen. Die neueste Zählpanne dürfte den Druck, zum elektronischen System zu wechseln, massiv erhöhen.
Das war Philipp Burkhardt. 10 Jahre lang galt der Zulassungsstopp für Spezialärzte. Letztes Jahr lief der Stopp aus, viele Ärztinnen und Ärzte nutzten die Gunst der Stunde und eröffneten eine neue Praxis. So viele, dass der Nationalrat nun ein rasches Comeback des Ärztestopps will. Die vielen neuen Praxen führten nämlich zu einer Kostenlawine, lautete der Tenor heute im Rat. Aber stimmt das wirklich? Dominik Meyer ist der Frage nachgegangen.
Letztes Jahr gingen zwischen Genf und Rorschach fast doppelt so viele Arztpraxen auf wie jeweils in den Vorjahren. Das zeigen neue Zahlen des Bundes. Am eifrigsten waren Spezialärzte. Die vielen neuen Praxen wirkten sich bereits auf die Kosten aus, sagt Gesundheitsminister Alain Berset.
Wir haben auch jetzt die Zahlen für das Jahr 12 und wir haben schon da gesehen, dass die Kosten im ambulanten Bereich sich deutlicher erhöht als die anderen Bereiche. Es gibt direkten Auswirkungen auf die Kosten.
Wenn es mehr Angebote gibt, gehen die Leute auch häufiger zum Arzt. Das ist die gängige Sicht und das lasse sich auch nachweisen, sagt Monika Diebold. Sie leitet das Gesundheitsobservatorium, eine Forschungsstelle von Bund und Kantonen.
Wir haben eine Studie gemacht. Man sieht, dort, wo es mehr Ärzte gibt, wird auch mehr in Anspruch genommen, bezogen auf die Bevölkerung.
Trotzdem wollen die drei Kantone Zürich, Zug und Aargau nichts wissen von einem Zulassungsstopp. Die Aargauer Gesundheitsdirektorin Susanne Hochuli zweifelt an der Gleichung «Mehr Arztpraxen gleich mehr Kosten». Es sei nötig, dass mehr Ärztinnen und Ärzte eine Praxis eröffnen, sagt Hochuli.
Wenn ich daran denke, wie viele Ärzte in Zukunft in Pension gehen, immer mehr Frauen übernehmen Arztpraxen und dann halt nur Teilzeit, dann sieht man ja klar, wir werden auch in Zukunft mehr Ärzte brauchen.
Bei den Hausärzten ist das unbestritten. Doch die grüne Regierungsrätin Hochuli sagt, es brauche auch mehr Spezialärzte, weil die Bevölkerung wachse und weil die Menschen immer älter würden.
Mit der demografischen Entwicklung werden wir auch vermehrt auf Spezialärzte angewiesen sein, die eben nicht nur in den Spitälern arbeiten, sondern draußen in den Regionen, in Praxen.
Es spare auch Kosten, wenn chronisch Kranke oder ältere Menschen zum Beispiel vermehrt ambulant, also nicht im Spital behandelt würden. Die Mehrheit der Kantone teilt diese Aargauer, Zuger und Zürcher Skepsis gegenüber dem Zulassungsstopp allerdings nicht. Und Gesundheitsminister Berset hat heute eine Mehrheit des Nationalrats überzeugt von diesem neuen, alten Eingriff.
Man sieht ganz deutlich, dass die Kosten sich erhöhen und die Kantone wollen einfach eine Möglichkeit haben, zu handeln, wo es nötig wird.
Eine neue Praxis verursache Kosten von 500'000 Franken pro Jahr, sagt der Bundesrat. Diese Zahl taucht seit Jahren immer wieder auf als Argument für den Zulassungsstopp. Genau gesehen gibt die 500'000 aber lediglich an, wie viel Umsatz eine Arztpraxis im Durchschnitt erzielt. Anne Dürer vom Krankenkassendachverband Sondesuisse räumt ein, wegen der Bevölkerungsentwicklung und wegen der vermehrten Teilzeitarbeit der Ärzte seien die Mehrkosten bei neuen Praxen wohl tiefer.
Wir müssen wirklich nicht mit diesen 500.000 Franken pro neue Praxis rechnen. Aber sicher ist, dass jede neue Arztpraxis neue Kosten verursacht, das ist klar.
Wie viel es ist und damit auch, wie viel der Zulassungsstopp bringt, bleibt offen. Auch ob der Stopp wirklich kommt, ist offen. Der Nationalrat hat heute Ja gesagt, doch dem muss sich auch noch der Ständerat anschließen. Immerhin wäre der neue Zulassungsstopp flexibel. Kritische Kantone wie Zug, Zürich oder der Aargau könnten selbst entscheiden, ob sie diesen Eingriff in die Praxislandschaft vornehmen wollen oder nicht.
Dominik Meyer war das und wir bleiben im Bundeshaus. In der Schweiz wollen immer weniger Medizinstudenten Hausarzt werden. Zu wenig Prestige, zu wenig Lohn, heißt die Begründung. Darum haben Ärztinnen und Ärzte die Hausarztinitiative eingereicht. Im Nationalrat fand diese aber keine Unterstützung. Die Mehrheit bevorzugt einen Gegenvorschlag. Pascal Krauthammer.
Dr. Peter Tschudi hat heute den weißen Kittel abgelegt. In Anzug und Krawatte beobachtet er die Debatte im Nationalrat. Tschudi ist ein politischer Kopf aus einer politischen Familie.
Ich war als kleiner Knabe war ich hier auf der Tribüne und habe miterlebt, wie mein Onkel zum Bundesrat gewählt wurde. Ich war in seinem Büro mehrmals. Jetzt besuche ich dort wieder Herrn Bundesrat Berse und er will etwas bewegen und ich möchte auch etwas bewegen.
Konkret will Hausarzt Judy junge Studentinnen und Studenten wieder für die Grundversorgung begeistern, mit Hilfe seiner Hausarztinitiative, dessen Komitee er präsidiert. Diese Initiative fordert unter anderem eine bessere Aus- und Weiterbildung, aber auch eine angemessene Entlöhnung für die viele Arbeit, was nach Berechnung der Hausärzte 207.000 Franken sein soll. Denn
im Moment erreichen wir das Solleinkommen gemäß unserem Tarifsystem nicht.
Die meisten Hausärzte würden heute vielleicht 180.000 Franken jährlich verdienen. Für Hausarzt Judy zu wenig für das Krampfen. Die Bevölkerung sehe dies doch gleich.
Alle haben gesagt, ihr müsst schauen, dass ihr attraktiver werdet und dass ihr mehr verdient.
Im Initiativtext steht, dass der Bundesrat für diese angemessene Abgeltung der Hausärzte Vorschriften erlassen müsse. Für SVP-Gesundheitspolitiker und Schreinermeister Toni Bortoluzzi ist dieses Schielen auf 207.000 Franken jährlich jedoch höchst problematisch.
Ich meine, Schreiner werden die Angemessenheit natürlicherweise etwas anders beurteilen als Herr Vasella. Und so etwas in die Verfassung zu schreiben, das, meine ich, sollte man lassen.
Lassen sollte man eher solche polemischen Bemerkungen, entgegnete da Silvia Schenker von der SP. 2016 seien die Hälfte der Hausärzte in Pension und nur einer von 10 Medizinstudenten wolle Hausarzt werden. Da drohe ein akuter Mangel, so Schenker, die von ihrer älteren Hausärztin berichtet.
Da wir ungefähr den gleichen Jahrgang haben, werde ich voraussichtlich in ein paar Jahren eine neue Ärztin suchen müssen. Nur werde ich eine solche finden?
Den Hausärztemangel müsse man in den Griff kriegen, da waren sich alle einig. Die Initiative der Hausärzte ging den meisten aber dann doch zu weit. Die Mehrheit der Parteien bevorzugt einen Gegenvorschlag zur Hausarztinitiative. Dieser soll ganz allgemein die Grundversorgung verbessern. Unterstützt würden etwa auch Physiotherapeuten oder Ernährungsberaterinnen, nicht allein die Gruppe der Hausärzte. Gesundheitsminister Alain Berset will zudem mit einem Masterplan mit 200 Millionen Franken jährlich das Einkommen der Hausärzte erhöhen. Dadurch sollen die Hausärzte zum Rückzug ihrer doch populären Initiative gebracht werden. Dieser Masterplan und der Gegenvorschlag sind für die Initianten bereits ein Erfolg. Für Peter Tschudi, den Präsidenten der Hausarztinitiative, reicht unter anderem der Betrag von 200 Millionen Franken aber nicht für einen Rückzug.
Damit wir über den Rückzug der Initiative diskutieren innerhalb vom Initiativkomitee, braucht es den Masterplan, gefüllt mit rund 350 Millionen Franken.
Um 150 Millionen Franken zusätzlich wird also noch gefeilscht werden. Doch die Chancen für einen Kompromiss stünden nicht schlecht, ist Hausarztstudie überzeugt.
Ich bin zuversichtlich, dass wir uns finden, weil uns liegt die Stärkung der Hausarztmedizin am Herzen.
Weshalb er morgen auch wieder in seiner Praxis steht, wie immer im weißen Kittel.
Das war Pascal Krauthammer und damit beschließen wir die Berichterstattung zur laufenden Frühlingssession. Die EU-Kommission brummt Microsoft eine gewaltige Buße auf. Über eine halbe Milliarde Euro muss der Softwarekonzern dafür bezahlen, dass er seinen Kunden automatisch den Webbrowser Internet Explorer installierte, anstatt sie selbst entscheiden zu lassen, mit welchem Programm sie im Internet surfen wollen. EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Es geht um Microsoft, aber nicht nur. Wir wollen bestrafen, so der zuständige Kommissar.
We want to punish and to deter any other companies that can be tempted.
Und wir wollen jedes Unternehmen abschrecken, das diesem schlechten Beispiel folgen könnte. Bestrafen, abschrecken, die harte Wortwahl kommt nicht von ungefähr. Vor 4 Jahren hatte die EU-Kommission festgestellt, dass Microsoft sein beinahe Monopol bei Computerbetriebssystemen ausnutzte. Das Unternehmen verkaufte den Kunden das Betriebssystem Windows mitsamt dem vorinstallierten eigenen Webbrowser Internet Explorer. Ein Nachteil für die Browserkonkurrenz, etwa Mozilla oder Opera. Statt sich in ein langes und kompliziertes wettbewerbsrechtliches Gerichtsverfahren zu stürzen, schlossen die EU und Microsoft damals einen Deal. Das Unternehmen würde seinen Kunden die Wahl des Browsers überlassen. Während 4 Jahren würde bei der Installation von Windows ein Fenster erscheinen, das zur Wahl des Explorers, Mozillas oder sonst eines Browsers auffordert. Das Fenster erschien ab 2010 tatsächlich und verschwand 2011 wieder. Letztes Jahr wurde das bemerkt. Microsoft entschuldigte sich sofort, sprach von einem technischen Fehler und behob die Panne. Die Kommission leitete eine Untersuchung ein und entschied sich heute zu dieser gewaltigen Buße von über einer halben Milliarde Euro. Dabei ist das Browser-Problem eigentlich gelöst. Andere Browser sind inzwischen verbreiteter als Microsofts Explorer. Doch für die Kommission steht viel mehr auf dem Spiel.
This is the first time that the Commission has found a breach of legally binding commitments.
Es ist das erste Mal, dass ein Unternehmen einen solchen rechtlich bindenden Deal im Rahmen des EU-Wettbewerbsrechts bricht, so der Kommissar. Die EU-Kommission hat sich auch mit anderen Internetriesen angelegt, etwa Google, und sie will, gerade auf dem Gebiet des sich schnell wandelnden Internets, weiterhin solche Anti-Monopol-Deals abschließen. Deals, die ernst genommen und eingehalten werden. Darum die hohe Buße.
Es ist 18 Uhr und 32 Minuten, Sie hören Echo der Zeit. Und hier geht es weiter mit Kenia, wo sich die Auszählung der Wahlergebnisse verzögert, mit syrischen Flüchtlingen, die von einer Zukunft in Europa träumen, und mit einer modernen Kontaktbörse. Wer passt zu wem? Die Wahlen in Kenia sind verhältnismäßig ruhig verlaufen. Die Stimmbeteiligung war hoch, die Hoffnung auf ein korrektes Ergebnis groß. Jetzt allerdings wächst die Spannung. Die Furcht, es könnte wie beim letzten Mal zu Manipulationen und Gewaltausbrüchen kommen. Denn auch 3 Tage danach steht nicht fest, wer die Wahlen gewonnen hat. Ich bin nun verbunden mit unserem Afrika-Korrespondent in Nairobi, Patrick Wülser. Rein technische Gründe seien schuld an der Verzögerung, sagen die Behörden. Stimmt das wirklich?
Ich vermute schon, die Verzögerung lässt sich einigermaßen nachvollziehbar erklären. Um jeden Verdacht auf Wahlfälschung zu vermeiden, haben die Kenianer in Europa modernstes Gerät angeschafft, also Computer, mit denen man Fingerabdrücke identifizieren kann, also verschlüsselte Mobiltelefone, um die Resultate weiterzuleiten. Aber mangels Strom oder Batterien oder wegen Fehlmanipulationen ist das alles kollabiert und nun wird von Hand ausgezählt und auch von Hand nach Nairobi transportiert. Also und noch einmal nachgezählt, damit lassen sich die Verzögerungen plausibel erklären.
Es war ja auch eine Art Monsterwahl, die da stattgefunden hat. Der Präsident musste gewählt werden, das Parlament, aber auch viele lokale Vertreter. Hat das möglicherweise die Kenianer überfordert?
Ziemlich exakt zu diesem Schluss kommen auch die Wahlbeobachter, die ausländischen. Insgesamt konnten die Kenianerinnen und Kenianer 6 Personen wählen, eben vom Präsidenten bis auf die regionale Ebene, 6 Wahlzettel in 6 verschiedenen Farben. Gegen 500.000 Zettel landeten offenbar wegen falschen Instruktionen, Nichtwissen oder eben Überforderung in den falschen Boxen, in den falschen Urnen und wurden für ungültig erklärt.
Trotzdem, je länger die Unsicherheit über den Wahlausgang dauert, desto stärker wird das Misstrauen der Bevölkerung. Gibt es tatsächlich Anzeichen eines Wahlbetrugs?
Aufgrund von dem, was ich gesehen habe in verschiedenen Wahllokalen, glaube ich nicht. Zum gleichen Schluss kommen übrigens auch die ausländischen Wahlbeobachter, sie haben das heute mal bekannt gegeben. Das Lokal der Wahlkommission hier in Nairobi, wo alles zusammenläuft, ist für Wahlbeobachter und auch für Journalisten frei zugänglich. Brisant ist dagegen, dass die 500.000 ungültigen Stimmen, was mit denen passiert, man will die offenbar zum Total der Stimmen dazuzählen. Das ist nicht banal, sondern damit steigt die Hürde des absoluten Mehrs und damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Wahlgang. Und diese Frage ist momentan hochexplosiv und die kenianische Verfassung liefert keine vernünftige Antwort in dieser Situation.
Ja, wer könnte denn politisch profitieren?
Raila Odinga, er ist momentan im Hintertreffen, also 10% hinter Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta hat etwa 54% des Wählerstimmenanteils, also hat es eigentlich bis jetzt, das ist ein provisorisches Resultat, aber er ist in Führung. Und wenn da jetzt eine 500.000 Zettel dazukommen, dann könnte er unter die 50%-Marke sinken und es käme zu einem zweiten Wahlgang und dagegen wehrt sich natürlich Uhuru Kenyatta vehement.
Sie waren bis vor kurzem in Nairobi unterwegs. Wie ist denn die Stimmung?
Die Stimmung ist sehr gespannt und eigentlich ein bisschen unangenehm. Die Schulen sind geschlossen, viele Geschäfte ebenfalls. Es gibt Stromausfälle, also ich stehe momentan im Dunkeln in meinem Büro. Die Leute können nicht verstehen, was da los ist, weshalb das so lange geht. Mit jeder Stunde steigt auch der Verdacht von eben Wahlbetrug, Manipulationen. Und das ist auch verständlich. Vor 5 Jahren führten genau solche Indizien, solche Situationen zu einem Bürgerkrieg. Ein Betrug führte zu einem Bürgerkrieg und die Leute werden eben immer noch täglich vom Staat hier betrogen. Und in diesem Sinn ist ihre Skepsis nachvollziehbar.
Das war direkt aus Nairobi Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Afghanistan, Irak, Somalia. Für die Bewohner der griechischen Insel Lesbos ist es immer das gleiche Muster. Zuerst hören sie in den Nachrichten von Krisen und Konflikten und wenige Wochen später sind sie konfrontiert mit den Folgen. Dann nämlich, wenn die ersten Boote mit Flüchtlingen die Strände erreichen. Dieser Tage sind es Tausende von Syrern und Syrerinnen, die von den türkischen Küsten nach Lesbos übersetzen. Die europäischen Regierungen haben zwar stets betont, man wolle keine syrischen Flüchtlinge im großen Stil aufnehmen, doch die Menschen, die kommen trotzdem, wie der Beitrag von Luise Sammann zeigt.
Hoch über Mytilene, der Hauptstadt von Lesbos, glänzen weiße Marmorsteine wie poliert in der Nachmittagssonne. Besucher haben bunte Sträuße und Kerzen auf die Gräber gelegt. Nur ganz am Rand, dort, wo die Gräberreihen eigentlich längst zu Ende sind, stecken ein paar schmucklose Marmorsplitter im Boden. Gräber ohne Kerzen und vor allem ohne Namen.
We tried to do it in a way that respects their own way of.
Wir haben versucht, ihre eigenen Zeremonien zu respektieren. Es sind wohl Muslime und Nicht-Muslime unter ihnen, also wurde zweimal gebetet. Einige Afghanen haben uns gezeigt, wie sie ihre Toten nach Mekka hin ausrichten. Und dann haben wir Blumen auf die Gräber gelegt. Das ist zwar nicht ihre Tradition, aber unsere.
Which is not their habit, but it's ours.
Erklärt die Griechin Effi Latsouthi. 22 tote Flüchtlinge hat sie hier im Dezember 2012 begraben. Sie kannte sie nicht, so wie niemand auf Lesbos die tausenden jungen Männer und Frauen kennt, die seit Jahren mal tot, mal lebendig auf der Insel am Rande Europas stranden. Auf über 1 Million schätzen die Vereinten Nationen die Zahl der Menschen inzwischen, die sich seit Ausbruch des Syrien-Konflikts vor 2 Jahren auf der Flucht befinden. Die meisten von ihnen haben in den syrischen Nachbarländern Irak, Jordanien, Libanon und Türkei Unterschlupf gefunden. Dort, so wünschen es sich die europäischen Regierungen, sollen sie möglichst auch bleiben. Längst aber steigt die Zahl derer, die sich wie Hussein aus Aleppo auf den Weg nach Europa machen.
Ich glaube nicht daran, dass es in Syrien in den nächsten 50 Jahren wieder aufwärts geht, auch wenn Assad geht. Danach werden islamistische Bewegungen erstarken. Es wird Kämpfe zwischen der freien syrischen Armee und den Religiösen geben. Immer weiter von Krieg zu Krieg. Heute Assad, morgen die Islamisten, dann die Kurden und so weiter.
Hussein möchte nicht jahrelang in einem türkischen Flüchtlingslager warten. Er träumt von einem neuen Leben in Europa, so weit der Weg dorthin für illegale Einwanderer auch sein mag. Seit die griechische Regierung im Dezember 2012 einen 10 Kilometer langen Grenzzaun zur Türkei fertiggestellt hat, ist auf dem Landweg kein Durchkommen mehr. Und so geht die Reise nun per Schlauchboot von der türkischen Westküste hinüber auf die ostägäischen Inseln Lesbos, Chios und Samos.
They arrive in the middle of the night. They are all wet.
Sie kommen hier mitten in der Nacht an, nass und verängstigt von der Überfahrt. Manche von ihnen glauben, sie wären in Athen gelandet, oder sie sagen einfach, jetzt sind wir in Europa. Wir sagen ihnen dann, ihr seid auf Lesbos. Das bedeutet für sie erstmal am Ende der Welt.
Efi Latsouthi stochert mit dem Fuß in einem zerfetzten Schlauchboot am Strand herum. Letzte Nacht muss wieder eine Gruppe Flüchtlinge angekommen sein.
Das hier sind die Schwimmwesten, die sie liegen lassen, wenn sie an Land sind. Dünne Dinger, die können kein Leben retten. Und das hier ist das Schlauchboot. Da setzen sie 40, 45 Leute rein. Unglaublich. Das Boot kostet den Schlepper höchstens 3.000 Euro. Und dann nimmt er 40 bis 45 Flüchtlinge für je 1.500 Euro pro Person mit. Das ist ein Riesengeschäft.
It's a big business for them.
Es ist ein Geschäft, das kein noch so hoher Grenzschutzetat bisher eindämmen konnte. Trotz hochmoderner Nachtsichtgeräte, trotz Grenzzäunen und unmenschlicher Zustände in überfüllten Auffanglagern, Syrer, Afghaninnen oder Somalier hält es am Ende nicht in ihren geschundenen Ländern. Lediglich das Risiko steigt, dass sie für ihre Flucht in Kauf nehmen.
Wir sind mit einem kleinen Boot gekommen. Die Wellen sind über uns zusammengeschlagen. Wir waren 40 Leute, darunter 4 kleine Kinder und eine im 6. Monat schwangere Frau. Es war wahnsinnig gefährlich.
Agit ist der Schrecken der nächtlichen Überfahrt noch anzusehen. Die Reise von Syrien nach Europa hat ihn 3 Monate gekostet. Bisher. Denn zu Ende ist sie auf Lesbos noch lange nicht.
Meine Zukunft liegt in Europa, nicht in Syrien. Wenn wir in Syrien geblieben wären, wären wir längst tot. Meine Familie ist erst in den Irak geflohen. Mein Bruder ist jetzt in Wien, meine Schwester in der Schweiz. Ich muss von hier weiter nach Athen und von da werde ich einen Weg zu ihr finden.
Die europäischen Regierungen haben wiederholt klargestellt, dass sie syrische Flüchtlinge nicht in großem Stil aufnehmen werden. Hilfe vor Ort, also in den Nachbarländern Syriens, heißt die Devise, auch in der Schweiz. Doch je länger der blutige Konflikt in ihrem Heimatland anhält, desto mehr Syrer und Syrerinnen werden sich auf die Reise machen. Egal, ob legal oder illegal.
Luise Sammann war für uns auf Lesbos. Eine Jobmesse der besonderen Art gab es heute in den Hallen der St. Galler Olma. 90 Firmen präsentierten sich, versuchten Absolventen der Hochschule St. Gallen auf sich aufmerksam zu machen. Auf der anderen Seite die Studierenden. Für sie war es die ideale Gelegenheit, ihre zukünftigen Arbeitgeber kennenzulernen. Ein Stelldichein für Karrierewillige. Marcel Jecke war dort.
Grillwürste verspricht am Eingang des Olma-Geländes ein Stand, einer mit einer riesigen St. Galler Bratwurst obendrauf. Doch die Studierenden streben weiter in die große Halle. Erst dort geht es um die Wurst.
Ja, es ist sicher sehr relevant, oder, wenn man hier hinkommt, dass auch wirklich Post abgeht oder dass es warm wird, sage ich mal.
Der Mann ist 33, hat ein Master of Business Administration in der Tasche und bereits Erfahrung im Arbeitsleben gesammelt. Er sucht eine weitere Karrieregelegenheit.
Man muss bei der Sache sein, wenn man mit den Leuten redet, natürlich auch, um können zeigen, ein bisschen Persönlichkeit überzubringen. Und können zeigen, was man bis anhin in der Karriere schon geleistet hat. Oder? Also es ist sicher so, dass etwas gefordert wird von den Leuten.
Nicht ausgeschlossen, dass er Glück hat und zu seiner Stelle kommt. Andere stecken noch im Studium, lassen es etwas auf sich zukommen.
Ja, Unternehmen zu vergleichen, aber auch wie sich die anderen Studenten verhalten, ist ja auch immer interessant. Und einfach auch ein gewisses Feeling für Interviews zu finden und auch die Verbindung direkt mit den Personen zu bekommen, das ist auch das Wichtigste in so einer Fair, würde ich mal sagen.
Ja, mal ein bisschen umhören mit den HR-Leuten und mit Vertretern der Unternehmen zu sprechen. Und je nachdem, wie lange man schon studiert, kennt man die Leute und dann sagt man Hallo und trifft die wieder.
Gefragt sein weiterhin Stellen bei Banken, trotz Imagekrise, und generell Stellen bei großen, bekannten Firmen. Im Durchschnitt seien es 2,5 Angebote, die jede Studentin und jeder Student hier an dieser Messe bekomme, hat die Talentmesseleiterin Sandra Cotivo festgestellt.
Also ich würde sagen, die Chancen sind sehr gut intakt, immer noch. Aber vielleicht nicht jetzt gerade das oder der Traumjob, den man sich erhofft hat, oder? Aber sicher ein Einstieg oder eben ein gutes Praktikum, da sind die Chancen sehr gross.
We are currently doing a master's in finance.
In finance.
Do you have anything finance related?
Maybe we will have some interest.
Ein Student fühlt einer Firma auf den Zahn. Er sucht was im Finanzbereich. Auffallend aber, viele der Befragten interessieren sich für einen Job in der Industrie.
Man hat gerne etwas, was man anlangen kann. Man sieht gerne, was man produziert. Und man hat gerne einen Bezug zur Leistung, die man bringt. Und bei den Banken ist das halt ein bisschen anders. Motivationen sind vielleicht dort eher im monetären Bereich angesiedelt.
Ich suche nicht im Bankenwesen, ich suche mehr in der Beratung oder vielleicht Luxusgüterindustrie. Das ist heute, glaube ich, ein bisschen mehr Trend als die Finanzindustrie.
Erst kürzlich sei eine Veranstaltung mit Industrieunternehmen auf sehr großes Interesse gestoßen. Und auch die Gründung eines Industrieclubs an der Hochschule St. Gallen zeige, dass sich die Blicke von der Finanzbranche etwas abwenden. Nun aber Job- oder Praktikastelle gefunden, ein Paltis gibt es auf jeden Fall.
Hast du Schocke mitgenommen? Das ist fast das Wichtigste.
Merci vielmals.
Einen schönen Tag.
Merci vielmals.
Und tschüss sagen auch wir. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Matthias Kündig, für die Nachrichten Daniel Hofer, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.